dass wir haben das letzte Mal darüber nachgedacht, dass man ja nicht betrunken sein soll, sondern erfüllt sein soll vom Heiligen Geist. Also seid nicht voll Wein, sondern erfüllt vom Heiligen Geist, wie Paulus im Epheserbrief das sagte. Und da habe ich gehört von einem jungen Kollegen, der in einer Predigt gesagt hat, und immer wenn ich einen Betrunkenen aus der Kneipe kommen sehe, sage ich zu ihm, du bist auf dem falschen Weg, kehre um. Also der hat das irgendwie offensichtlich nicht so ganz verstanden und die Leute zum Weitersaufen animiert. Das ist nicht gemeint gewesen letztes Mal. Und heute möchte ich nochmal mit euch auf diesen Punkt schauen, wo es mit der ersten Predigt, die erste christliche Predigt, die gehalten worden ist, da geht es auch ganz zentral um den Heiligen Geist und das Wirken des Heiligen Geistes. Und Petrus ist derjenige, der diese Predigt gehalten hat. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen in den ersten Teil der Predigt. Um den Kontext ein bisschen besser zu verstehen, haben einige aus dem Lobpreisteam da mal ein bisschen was vorbereitet, um euch damit hineinzunehmen. Also seid mal gespannt.
Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu sprechen, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab.
Sind das denn nicht alle Leute aus Galiläa?
Die wir reden, kommt es, dass jeder von uns sie in meiner Muttersprache reden hört.
Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Syrien in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat.
Was hat das wohl zu bedeuten?
Wir haben zu viele von den Neuen eingebrochen. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen 11 Apostel.
Das ist der große Kontext. Und dann fängt Petrus an und sagt, diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr vielleicht meint. Nein, was ihr, könnt ihr da auch mitlesen, nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich an diesem Tag meinen Geist ausgießen und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun droben am Himmel und ich werde Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das, der erste Teil der ersten christlichen Predigt. Hier, die Leute wirken einigermaßen benommen, sind die betrunken. Und dann fängt Petrus an, eine Predigt zu halten, wo er diesen alten Text zitiert. Der Prophet Joel. Und der Prophet Joel, der steht für etwas. Ihr habt das ja vorhin gehört. Die sagen, ja, wir sind doch irgendwie alle Juden, wir kennen uns alle in den Schriften aus. Wir haben alle diesen Background. Und jetzt zitiert er Joel. Am Ende dieser Predigt fragen sich viele der Menschen, was sollen wir jetzt noch tun, liebe Brüder? Am Ende der Predigt, die kriegen es wirklich mit der Angst zu tun, so stelle ich mir das vor. Joel, der Prophet, der den großen Tag des Herrn ankündigt. Joel steht in seiner ganzen Verkündigung zentral. Wenn ihr das mal nachlesen möchtet zu Hause, Hausaufgabe für nächste Woche, Joel lesen, ist nicht so lang, kann man gut schaffen in einer Woche. Störungen haben Vorrang. Danke, die Tür ist zu. Und Joel steht eben für diese Botschaft. Es wird am Ende einen Tag des Herrn geben. Das kommt in vielen anderen Prophetenbüchern auch vor. Aber das ist zentral für Joel. Ihr kennt das ja auch. Wenn man zum Beispiel ein Stichwort nennt, dann sagt man damit viel, viel mehr häufig. Also wenn Petrus hier Joel zitiert, dann haben die jüdischen Zuhörer all das im Hinterkopf, was da im Joel auch mitschwingt. Diesen Text natürlich sehr zentral, aber da schwingt noch viel mehr mit. Genauso wie bei uns, wenn ich das Wort sage, Peter Hartz, dann denkt jeder vielleicht, okay, Peter kenne ich vielleicht nicht, aber Hartz IV, das kennt in unserem Land jeder. Oder wenn ich das Stichwort sage, Bern 54, alle Fußballfans wissen, was damit gemeint ist. Deutschland ist das erste Mal Weltmeister geworden. In einer Zeit, wo Deutschland nach dem Krieg am Ende am Boden gelegen hat. Also wenn man nur dieses Wort sagt, dann geht vor einem inneren Auge gleich ein Film ab. Oder wenn wir Billy Graham sagen, da denkt keiner irgendwie an einen Mann, der mit an Ufer sitzt und angelt oder irgendwie einen tollen Politiker. Bei Billy Graham, da denken wir an jemanden, der vor Tausenden von Menschen die frohe Botschaft von Jesus verkündigt. Das verbinden wir mit Billy Graham, einem Evangelisten. Und so ist es auch bei Joel. Das ist seine zentrale Botschaft. Der Tag des Herrn, der Tag Jahwes. Bekehrt euch, kehrt um zu mir. Ist eine Kernbotschaft von Joel. Kommt zurück zu mir. Ist das Ringen Gottes um sein Volk. Kehrt um zu mir. Umkehr passiert im Herzen. Es geht nicht darum, einfach nach außen irgendwie eine tolle Zeremonie zu vollziehen oder nach außen hin in den Gottesdienst zu gehen. Das haben die damals auch alle gemacht. Sondern es geht darum, dass Gott sich nach seinem Volk sehnt. Dass er sich danach sehnt, dass hier etwas Neues passiert in der Beziehung zu seinem Volk. Joel leidet unter anderem auch daran, dass die Natur zerstört wird. Er sagt, Herr, dich rufe ich an, denn das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt und die Flammen hat alle Bäume im Felde angezündet. Es schreien auch die wilden Tiere zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in der Steppe verbrannt. Also Joel ist ein Mensch, der mit offenen Augen durch seine Umwelt gelaufen sind und gesagt, hier fängt sogar an, die Natur fängt an, Gott anzurufen um Gerechtigkeit. Die Situation war in Israel ja manches Mal sehr bedrängt gewesen und das hat er so vor Augen und sagt, hier muss sich doch was ändern. Joel spricht davon, dass es einen Tag der Entscheidung geben wird. In Joel 4, so heißt es, es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung, denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond werden sich verfinstern und die Sterne halten ihren Schein zurück. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. Es wird eine Entscheidung geben. Das ist das, was Joel den Menschen damals in seiner Botschaft vor Augen geführt hat. Gott ist ein Gott, der am Ende Gericht halten wird. Und diese Botschaft ist nicht eine Botschaft, die uns oder die dem Volk damals gesagt worden ist, so nach dem Motto, jetzt habt mal alle ganz viel Angst, sondern sie ist verbunden mit der frohen Botschaft, kehrt doch um zu mir, ich bin eure Burg, ich will euch retten. Das hat Gott an vielen Stellen gesagt, ich bin nicht ein Gott, der den Tod der Sünder möchte, sondern ich bin ein Gott, der euch alle liebt, aber nur bei mir könnt ihr gerettet sein. Nur bei mir könnt ihr ewiges Leben haben. Warum geht ihr weg? Ich sehe da das Ringen, das Kämpfen eines Vaters im Himmel, der sein Volk über alles liebt. Und diese Botschaft schwingt mit bei Joel. Und darauf, wenn der Heilige Geist dann dem Menschen gegeben wird, der da verheißen wird in Joel, der Heilige Geist wird ausgegossen über alles Fleisch. Der Heilige Geist, der uns die Fähigkeit gibt, die Kraft gibt, die Vollmacht gibt, in den Wegen Gottes zu leben. Auch im Alten Testament an vielen Stellen vorausgesagt. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt könnt ihr das sehen, vor euren eigenen Augen. Ihr bekommt jetzt, das, was hier vor euren Augen passiert, ist die Erfüllung dieser Prophetie. Wir bekommen die Vollmacht Gottes, in Gottes Geboten zu leben. Wir müssen nicht mehr nach dem Gesetz leben, sondern wir dürfen im Geist leben. Ich will euch ein neues Herz schenken, hat Gott im Alten Testament vorausgesagt. Ein Herz, das meine Gebote liebt. Da geht es nicht mehr darum, du darfst nicht, du solltest, du müsstest, sondern weil du eine Liebesbeziehung zu Gott, dem Vater hast, durch Jesus Christus. Darum bist du in der Lage, auch in seinen Wegen zu gehen. Darum bist du auch in der Lage, weil er dir so nach die Kraft dazu gibt durch seinen Heiligen Geist, den er in dich hineinlegt. Darum bist du sogar in der Lage, in den Geboten Gottes zu gehen. Es geht im Neuen Testament nicht primär darum, einfach nur ein, in mancherlei Lebensnöten einen tollen Tipp zu bekommen oder ein sittlich einwandfreies Leben zu führen oder dass man irgendwie ein religiös besserer Mensch wird oder sowas. Und es geht darum, dass Gott seine Geliebten, sein geliebtes Volk darauf vorbereitet, am Tag des Gerichtes, am Tag des Finales zu sagen, hey, ich bereite dich darauf vor. Und wenn du in mir bist, wenn du die Erlösung von Christus angenommen hast, wenn du im Heiligen Geist gelebt hast, dann bist du bei mir. Und dann wird eine Zeit beginnen, ohne Elend, ohne Böses, ohne Tränen, wie es in der Offenbarung angedeutet wird. Geleitet durch den Heiligen Geist, so dass die da können der Mensch nicht mehr schuldig werden. Das ist das Ziel. Dass wir durch den Heiligen Geist in die Lage versetzt werden, in den Wegen Gottes zu leben. Im Hier und Jetzt passiert das manches Mal noch. Luther hat das angedeutet, in der Taufe wird der alte Adam begraben, aber das Schwein kann schwimmen, hat er damals gesagt. Das kennt jeder Christ, dass man manchmal wieder sagen muss, ich habe wieder versagt. Aber dann gilt dir wieder die Verheißung, Herr, vergib mir meine Sünden, du darfst zu ihm kommen, das wieder neu anfangen und in der Kraft des Heiligen Geistes weiterleben. Bitte nicht aus eigener Kraft. Dazu gibt es keine Verheißung. Es gibt keine Verheißung im Neuen Testament, die sagt, wenn du dich ordentlich anstrengst, dann werde ich es dir gelingen lassen. Weil wer würde dann die Ehre bekommen? Du würdest die Ehre bekommen, wenn du es könntest. Aber Gott bekommt die Ehre, wenn in deinem Leben Christus verherrlicht wird, wie Christus auch durch dein Leben verherrlicht. Das ist etwas, was aus meiner Sicht in diesem Beginn dieser Pfingstpredigt mitschwingt, was der Heilige Geist dann auch in uns bewirken will und soll. Auch diese Perspektive zu haben, unser Leben hier und jetzt geht auf das große Finale zu und ich darf jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Ich darf die Freude des Himmels jetzt schon spüren und ich darf wissen, und das haben wir in einem Lied, das haben wir jetzt heute nicht gesungen, aber das Cornerstone von Hillsong, wo es heißt, also sinngemäß, wenn am Ende diese Trompete erklingt, so, das ist das alttestamentliche Bild, dass der Tag des Herrn beginnt mit dem Posaunenschall einer Trompete und dass ich dann doch in ihm gefunden werde, heißt es dort. Dass ich in seiner Gerechtigkeit gekleidet bin, ohne Fehler, stehe ich vor seinem Thron. Was für eine wunderbare Verheißung. Ihr Lieben, ich kann verstehen, wenn man damals die Predigt das erste Mal gehört hat und diese frohe Botschaft von Jesus noch nicht gehört hat. Wenn man an seinem eigenen Leben so runterschaut und denkt so, wenn das wirklich wahr ist und ich gehe aus meiner ganzen religiösen Tradition davon aus, dass dieser Tag des Herrn kommen wird, dann habe ich keine Chance. Aber wenn ich Christus habe, wenn ich Jesus habe, dann darf ich vor Gott stehen. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil er alles weggenommen hat, was uns trennt. Was schwingt noch in diesem Text mit? Was ist noch essentiell? Ich glaube, ein Kernthema in diesem Text ist auch, dass alt und jung gemeinsam Verantwortung tragen. Eure Alten werden, wie heißt es da so schön? Muss ich nochmal hier zurückblättern. Eure Alten werden von Gott gesandte Träume träumen und eure jungen Männer werden Visionen schauen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten sehen. Also hier werden Generationen miteinander verbunden, in der Verantwortung, in der Gemeinde das Reich Gottes voranzubringen. Auch in der damaligen Zeit etwas absolut Neues. Es galt in einer Kultur, wo das Oberhaupt oder der Vater oder wer auch immer, der hatte das Sagen, der Ältere. Die Älteren hatten immer Recht. Kennt ihr das? Die Alten haben immer Recht. In der Gemeinde Jesus ist das nicht der Fall. Hier gibt es eine Wechselseitigkeit. Gemeinsam trägt man Verantwortung. Es ist nicht so, dass nur die Jungen nur zuhören dürfen und nur alles abnicken müssen, sondern junge Menschen und alte Menschen ziehen gemeinsam am Strang, an einem Strang. Jeder mit den Gaben, die er bekommen hat. Trotz der Einheit in Christus bleibt die Unterschiedlichkeit von Jung und Alt weiter bestehen. Aber eben durch die Liebe sind sie miteinander verbunden. Das, meine Lieben, war das Signal, das Kennzeichen in der alten Kirche für die Christen. Das haben die Leute von außen gesehen. Der Kirchenvater Tertullian hat berichtet, wie die Römer gesagt haben, seht euch mal diese Christen an, wie sie sich einander lieben. Seht euch das mal an, wie sie sich lieben. Es ist kein Wunder, dass sich das Christentum schnell durch die Welt der Antike verbreitet hat, obwohl es wenige organisierte Missions- und Evangelisationsprogramme gab. Die Liebe, die sie praktizierten, zog die Aufmerksamkeit der Welt auf sich, genau wie Jesus es gesagt hatte. Krasses Zitat. Das haben die Menschen damals gesehen. Da wirkt etwas. Generationsübergreifend sind die miteinander unterwegs. Auch soziale Schichten sind nicht mehr so wichtig in der Gemeinde. Im Urtext heißt es, ich werde meinen Geist auf die Knechte und Mägde geben. Also da ist es nicht mehr wichtig, ob du in der sozialen Leiter ganz oben oder ganz unten bist. Du bist begabt. Du bist wichtig. Du trägst Verantwortung in dieser neuen Gemeinde. Die Konfliktthemen gab es damals auch. Dafür gab es viele Anweisungen, die Paulus dann auch später in den Briefen gegeben hat. Natürlich gab es Ordnung. Das soll nicht so rüberkommen, als wäre das nicht der Fall. Die Jüngeren sollen sich den Älteren unterordnen, die Kinder sollen ihre Eltern gehorchen, sagt er zum Beispiel im Kolosserbrief. Oder auch im Kolosserbrief, dass die Älteren die Jüngeren nicht zum Zorn reizen sollen. Oder die Jugend soll nicht verachtet werden. Das heißt, es geht um ein konstruktives Miteinander in der Gemeinde, zwischen den Generationen. Und diese Wechselseitigkeit, die in der damaligen Zeit schon etwas sehr Besonderes gewesen ist, ist eben nur durch das möglich, was Jesus möglich gemacht hat. Das Leben im neuen Bund, wie man das manchmal so schön sagt. Ein Bund, die Bibel spricht von einem alten Bund und von einem neuen Bund. Und der alte Bund, das sind häufig Verträge, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat, wo die Menschen nicht in der Lage waren, das einzuhalten. Und im neuen Bund, da schließt Gott gewissermaßen mit Jesus einen Vertrag zu unseren Gunsten. Und der ist nicht mehr brüchig. Und durch das, was Jesus möglich gemacht hat, sind wir in der Lage, dann auch miteinander anders umzugehen. Durch das Leben in diesem neuen Bund ist es möglich, dass zwischen den Generationen Frieden hergestellt wird. Und ich hoffe und bete, dass wir das in unserer Gemeinde immer weiter auch leben können. Ich bin froh darüber, dass wir in einer Gemeinde leben, in der alle Generationen vertreten sind. Und ich glaube, wir sollten Gott dankbar dafür sein und alles dran setzen, damit das weiter möglich ist in unserer Gemeinde. Dass die Generationen miteinander verbunden werden und zueinander gezogen werden, ist in Malachi 3 schon angekündigt worden. Da heißt es, siehe, ich will euch senden einen Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Da ist er wieder, der große und schreckliche Tag, wie es dort heißt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Im Neuen Testament wird deutlich, dass Johannes der Täufer als dieser Elia angekündigt worden ist oder dass der das dann auch vollbracht hat, dass er derjenige war, der gewissermaßen den Weg für Jesus vorbereitet hat. Scheinbar ist es Gott besonders wichtig. Wenn sich die Altersgruppen versöhnen, wird Gottes Gericht abgewandt und Platz gemacht für das Ankommen Jesu. Ihr Lieben, ich glaube, dass wenn das in einer Gemeinde gelebt wird, wenn der Heilige Geist so auch die Herzen verbinden darf, auch zwischen den Generationen, zwischen den sozialen Schichten, zwischen Nationen, dass dann etwas möglich wird, auch an Erleben der Gegenwart Gottes. Am Ende möchte ich nur auf die nur noch die den dritten Punkt betonen, den Petrus dann sagt, wenn es um diesen Tag des Gerichtes geht: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das war die einfache Botschaft angesichts dieser Prophetie. Es gibt einen Ausweg, das ist Jesus. Wer Jesus um Hilfe anruft, der hat einen Ort, wo er Frieden findet. Nicht nur in diesem Leben, nicht nur im Sterben, sondern auch da weit darüber hinaus. Das ist und bleibt unsere Kernkompetenz als Christen. Diese Botschaft, die Botschaft von Jesus Christus. Das ist das, was der Heilige Geist in uns und durch uns in die Welt hineintragen möchte. Das ist das, was Hoffnung geben kann, was Menschen zusammenbringen kann, was Frieden bringen kann. Seit Pfingsten spricht der Heilige Geist in die Gemeinschaft hinein. Prophetisches Reden darf wieder erwartet werden. Der Heilige Geist gebraucht die Gemeinde für eben diese Botschaft, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er derjenige ist, der retten kann, auch durch solche Gaben. Ich habe ein Lied vor längerer Zeit mal gehört mit einem Video gesehen, wo zwei Situationen beschrieben werden, wo eine Gemeinde das nicht mehr im Blick hat. Das Lied heißt If We Are the Body von Casting Crowns. Und da geht es einfach darum, eine Gemeinde, die die Perspektive offensichtlich, oder einzelne Christen, die diese Perspektive verloren haben. Was ist das, was unsere Kernkompetenz ist? Wir sollen zu den Menschen gehen und ihnen im Namen Jesu dienen. Dazu stattet uns der Heilige Geist aus, weil viele Menschen Jesus noch erreichen sollen. Viele Menschen sollen noch Jesus kennenlernen. Und dieses Bild hat mich, oder dieses Lied hat mich schon manches Mal sehr bewegt, und auch das Video, was damit verbunden ist, wir werden das gleich sehen, macht mich oft traurig. Und ich hoffe, dass wir uns davon aufwecken lassen, dass wir sagen, nein, so wollen wir nicht leben. Wir wollen es umsetzen, wie es am Ende des Liedes auch umgesetzt wird, dass wir eben in der Kraft des Heiligen Geistes, auch angesichts dieser Situation, angesichts dieser Prophetie von Joel, Menschen mit diesem Jesus vertraut machen. Menschen diesen Jesus nahe bringen. Wir haben immer diese eine Person vor Augen, Jesus Christus. Was er getan hat, das wollen wir auch tun. Wie er war, so wollen wir auch sein. Wie er alle Menschen geliebt hat, so wollen auch wir alle Menschen lieben. So wie er barmherzig war, wollen auch wir barmherzig sein. Und ich wünsche mir, dass wir weiter diese Themen bewegen, auch jetzt über den Sommer, das, was der Heilige Geist in uns bewirken will, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir die Kraft Gottes bekommen, um eben in der Lage zu sein, Jesus in dieser Stadt groß zu machen. Und darüber werden wir nach den Ferien auch viel weiter hören und da weiter dran arbeiten. Aber jetzt am Abschluss möchte ich euch dieses Lied einmal vorstellen, und ich hoffe, dass es euch auch inspiriert. Amen. Wie viel macht es doch aus, dem anderen mal freundlich die Hand zu reichen? Wie viel macht es doch aus, mit dem anderen mal mitzuweinen, wenn er es braucht? Oder ihn einzuladen? Ich möchte euch ermutigen, dass ihr so aufeinander zugeht und damit die Liebe Gottes ganz konkret lebt. In der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass das Menschenherzen verändern wird. Dazu ist der Geist Gottes uns gegeben, um die Liebe Gottes weiterzutragen zu den Menschen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Vollmacht gibst dazu, die Menschen zu sehen mit deinen Augen. Dass du uns deine Liebe schenkst, dass wir diesen Menschen begegnen können, auch untereinander, auch in der Gemeinde. Ich bitte dich, dass die Menschen in Oldenburg um uns herum anfangen, uns zu sagen, seht ihr, wie sie sich lieben, die Menschen am Dehlweg. Seht, wie sie miteinander umgehen, wie sie auf die Nachbarn zugehen, wie sie mit ihren Kollegen umgehen. Das ist doch nicht normal. Jesus, ich bete, dass du uns wirklich deinen Heiligen Geist gibst, dass wir in dieser Kraft, nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in deiner Kraft, die Menschen um uns herum deine Liebe weiterbringen. Amen. Mir bleibt jetzt noch Abschied zu nehmen von zwei Leuten, also ich muss jetzt überspringen zu den Ansagen gewissermaßen. Das ist jetzt ein ziemlich harter Cut. Wir müssen heute schon wieder Tschüss sagen von zwei lieben Leuten, die unsere Gemeinde leider verlassen müssen. Da muss ich noch mal kurz hier zu meinem Stuhl laufen. Ich bitte mal Sam und Steffi nach vorne zu kommen.